Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Ich lese uns zur Predigt einen Text vor von Paulus aus dem Römerbrief Kapitel 13, ab Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was es sonst noch an Geboten gibt, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil er die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Ich nehme mal an, ich bin nicht der Einzige, dem das passieren kann, dass ich nachts aufwache und habe überhaupt keine Ahnung, wie spät es ist. Das ist mir schon passiert, dass ich aufgewacht bin, habe gerade 1,5 Stunden geschlafen und ich wusste nicht, ist es schon 6, ist es 7, muss ich gleich aufstehen? Ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür. Jetzt letzte Woche gerade, eine Nacht konnte ich nicht wieder einschlafen, bin ich um 5 Uhr nachts rausgegangen und da durch Niederzweren gelaufen, ja. Da, wo ich gerade wohne, also die Nacht war schon vorgerückt. Es war noch nichts zu sehen vom Licht, aber ich wusste ja, irgendwann muss die Sonne aufgehen. Die Nacht war schon vorgerückt und der Tag war nicht mehr fern. Im Bett ist es schöner, also wenn es draußen dunkel und kalt ist. Im Bett ist es warm, da fühlt man sich geborgen. Im Bett kann man schlafen, da kann man träumen. In meinen Träumen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, achtet mal drauf, in meinen Träumen trägt niemand eine Maske. Oder ist es bei euch schon angekommen in den Träumen? Bei mir nicht. Wir halten auch keinen Abstand in den Träumen. Null. Aber in den Träumen stirbt auch keiner. Da schreit keiner vor Schmerzen, da hat keiner Hunger, da hat keiner Durst, da ist keiner auf der Flucht und ertrinkt im Ärmelkanal oder irgendwie so etwas. Wenn ich schlafe, ist die Welt in Ordnung. Aber wenn ich wach bin und wenn man mal rausgeht, dann ist es auch dunkel und dann ist da Not in dieser Welt und dann gibt es da Menschen ohne Hoffnung, dann ertrinken tatsächlich Menschen im Ärmelkanal. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nicht mehr fern. Was wird auf uns zukommen als Klimakatastrophen? Was werden wir da erleben? Welche Inseln werden untergehen? Wie lange wird noch geschossen? Wird das überhaupt jemals aufhören, Kriege? Wie lange wird noch gehungert? Wie viele Kinder verhungern heute im Jemen alleine? Wie weit wird die Schere noch auseinandergehen zwischen Arm und Reich? Und diese Pandemie, unter der wir alle leiden, die keiner von uns mag, die spaltet manche in der Gesellschaft und manche unter den Christen, weil sie so unterschiedlich eingeordnet wird, auch unter Christen. Corona-Leugner oder zumindest Menschen, die sagen immer noch, na, das ist wie eine Grippe und das würde wahnsinnig aufgebauscht werden. Offensichtlich gibt es Menschen und tatsächlich kenne ich auch Christen, die haben immer noch die Meinung, irgendwie alle Wissenschaftler der Welt und alle Regierungen der Welt arbeiten plötzlich zusammen und bauschen da einen Virus auf, der gar nicht so schlimm sei. Kaum nachvollziehbar für mich, wie Ängste und Feindbilder aufgebaut werden und unter Christen, das vielleicht sogar hochgeschaukelt wird zu der Glaubensfrage dieser Zeit. Du glaubst, was die Presse sagt, dann glaubst du nicht richtig. Gibt es tatsächlich. Wo wird das alles enden? Wie spät ist es auf Gottes Uhr? Mitternacht oder ist es schon 5 Uhr? Wie weit ist das Licht noch entfernt? Wie wird das enden mit Corona und diesem neuen Variante jetzt wieder? Wie wird das enden mit dem Klima, mit den Kriegen, mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt? Und wo sind die Christen? Wo sind die Christen? Wo Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt, man wird euch schmecken. Ihr seid das Licht der Welt. Wo sind die Christen, die anders leben, die irgendwie eine Hoffnung haben, die sich unterscheiden von anderen? Die Nacht ist vorgedrungen, die ist vorgerückt. Der Tag ist nicht mehr fern. Dunkel und Licht gehört zur Adventszeit. Darum wohl auch ist dieser Text von Paulus ein typischer Predigttext für die Adventszeit. Denn er schreibt am Ende des Textes, was ich gelesen hatte, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Wie lange wird die Nacht noch dauern? Wie dunkel wird es noch werden? Sind wir schon über Mitternacht? Wie spät ist es auf Gottes Uhr? Wie oft haben die Kirchenglocken schon geläutet? Paulus hat den Römern den Wecker gestellt. Er möchte das verhindern, dass es Christen gibt, die in einer Welt, die dunkel ist, verschlafen. Er möchte das verhindern, dass Menschen im Bett bleiben, die doch Hoffnung haben und sich nur einkuscheln in ihrem Leben. Sie sehen das Licht noch nicht. Wie ich, als ich um 5 Uhr morgens da durch Oberzwern lief, gab es schon ein paar Laternen, aber noch kein natürliches Licht. Aber es kommt und der Paulus weiß das. Wer steht schon gerne auf, wenn es dunkel ist und kalt, ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wer von euch Frühaufsteher ist und nichts lieber hat, als um 5 Uhr aufzustehen. Ich glaube, die meisten von uns freuen sich doch, wenn sie noch mal liegen bleiben können, sich einkuscheln können, die Decke noch mal hochziehen. Paulus zieht den Christen die Decke weg. Er rüttelt sie wach. Ihr könnt doch jetzt nicht schlafen. Ihr müsst doch diesen Sonnenaufgang sehen. Wow, das wird ein wunderbarer Tag. Die Sonne kommt gleich. Merkt ihr es nicht? Das wollt ihr nicht verpassen. Paulus ist wie so ein Kind, das zu seinen Eltern läuft und sie weckt. Ich habe heute Geburtstag, ihr müsst jetzt aufstehen. Mein besonderer Tag kommt jetzt und fängt an. Da könnt ihr doch nicht liegen bleiben, Mama, Papa. Tochter Gottes, Sohn Gottes, du kannst doch nicht liegen bleiben. An diesem Tag, wo der Herr kommt, es dämmert noch, das stimmt. Es ist noch nicht hell, der Himmel ist noch nicht blau, na und? Man kann schon genug sehen, man kann schon Menschen erkennen, man kann schon rausgehen und sich etwas wagen, man kann sich schon im Dunkeln bewegen. Reibt euch den Schlaf aus den Augen, ihr Christen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nicht mehr fern. Wenn man aufsteht, muss man sich umziehen. Ich glaube, die meisten von euch haben das befolgt. Keiner sitzt hier im Nachthemd oder habe ich was Schönes übersehen oder im Schlafanzug oder sowas. Ja? Ist doch klar. Wenn die Nacht vorbei ist, muss man ablegen, was zur Nacht gehört. Wenn der Tag beginnt, zieht man an, was zum Tag gehört. Und das sagt auch Paulus hier. Er sagt, legt ab die Werke der Finsternis, zieht an die Waffen des Lichts. Dieses Bild haben die ersten Christen scheinbar gerne gebraucht. Dieses, ich bin jetzt Christ, ich bekomme in der Taufe ein weißes Gewand angezogen, ich habe neue Kleider Gottes, die ich anziehen soll und ich habe anderes, das gehört zur Nacht. Das muss ich ausziehen. Also ein Christ, der irgendwie geizig und gleichgültig durch dieses Leben läuft, der ist wie ein Christ, der im Nachthemd rumrennt oder im Schlafanzug. Das geht doch gar nicht. Das passt doch nicht. Und so schreibt Petrus, legt ab alle Bosheit, hört auf zu lügen, zu betrügen, schlecht über andere zu reden. Oder Paulus an die Kolosser, zieht euren Zorn aus, sucht Frieden mit jedermann und so weiter. Es gibt noch mehr Bibelstellen. Legt ab den alten Menschen, diesen selbstsüchtigen Menschen mit seinen selbstsüchtigen Wünschen, zieht an den Menschen nach dem Bilde Gottes. Hier in unserem Text im ersten Teil schreibt Paulus etwas, was wir anziehen sollen, was uns als Christen in dieser Zeit unterscheidet von anderen oder unterscheiden soll. Da schreibt er, ich wiederhole das nochmal, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was es sonst noch angeboten gibt, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Also mit einem Wort gesagt, wir sollen die Liebe anziehen. Es gibt dann Texte von Paulus, wo das differenziert wird. Was gehört zur Liebe? Demut, Friedfertigkeit, Geduld mit den anderen, Freigebigkeit. Man kann Liebe noch weiter beschreiben. Liebe ist ja nicht so, dass man sich mag, sondern eine große Liebe, eine Kraft, etwas, was unser Leben verändert, etwas, was uns andere Sinne gibt. Wir gucken anders in die Zeitung, wir gucken anders in den Nachrichten, wir sehen Menschen anders, wenn diese Liebe Gottes in uns angekommen ist. Und das ist hier nach Paulus nicht irgendein Luxus, sondern das sind wir den Menschen schuldig, sagt er. Tut nur das, was ihr schuldig seid. Liebt, liebt. Lasst euch von Liebe Gottes erfüllen. Das ist kein Luxus, das steht im Vertrag, den Christus mit uns gemacht hat. Dass wir die Liebe annehmen und dass wir dadurch neu werden und lieben. Mit einer Liebe, die unser Leben und unsere Sinne verändert. Seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wow, wer will das denn schaffen? Habt ihr das? Kennt ihr dieses Wort? Ja? Jahreslosung, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, ja, und dein Nächster ist dir egal? Das geht gar nicht, das geht nicht. Gott ist die Liebe, das kannst du gar nicht trennen. Wer liebt, der erfüllt das Gesetz. Da ist Paulus sich mit Jesus einig. Das hat er von Jesus, ja. Die Liebe tut dem anderen nichts Böses. Mehr noch als das, die Liebe will dem anderen Gutes tun. Und die Liebe ist nicht zufrieden mit irgendwelchen Halbheiten. Wenn man sich liebt, dann kann man das nicht in Gebote fassen. Ich weiß, ihr beide seid ein Paar. Ich weiß, da hinten, sie sind verheiratet. Die sind auch ein Paar. Ihr seid auch ein Paar. Also eine Ehe, die so funktioniert, eigentlich gibt noch mehr Paare. Ich kann nicht alle jetzt aufzählen. Ja? Eine Liebe funktioniert einfach nicht so, dass man ein paar Gebote macht und sagt, so, wenn wir uns nur diese Gebote halten, dann lieben wir uns. Quatsch, die Liebe sieht den anderen, was er braucht. Die Liebe will, dass der andere glücklich ist, will den anderen stützen. Das ist unser Maßstab. Nicht irgendwelche Mindestgebote. Was muss ich mindestens spenden, um, weiß ich, in der Gemeinde oder im Himmel nicht irgendwie blöde aufzufallen, ja? Dass ich mit gutem Gewissen einmal vor dem Herrn Jesus stehen kann. Was muss ich mindestens geben? Nee, was sagt denn die Liebe zu dir? Was sagt die Liebe dir, wenn Menschen in Not sind? Die Liebe will immer mehr, als Gebote wollen. Zieht aus, was zur Nacht gehört, legt an die Waffen des Lichts. Was ist das jetzt? Kriegen wir alle so ein Laserschwert, wenn wir hier nachher rausgehen, so, oder ja? Die Waffen des Lichts sind nichts, mit dem man andere bedrohen kann. Die Waffen des Lichts sind nichts. Die töten können, geht gar nicht. Die Waffen des Lichts machen niemandem Angst. Die sind überhaupt nicht einzusetzen gegen andere Menschen. Die Waffen des Lichts, das sind Waffen, dass ich bei Christus bleibe, dass ich fest bei ihm bleibe. Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind Waffen des Lichts. Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. An die Epheser schreibt Paulus, zieht an die geistliche Waffenrüstung, die Waffenrüstung Gottes. Denn jeder Christ, jede Christin ist umkämpft. Macht euch nichts vor. In der Dämmerung ist nicht nur der Heilige Geist unterwegs. Wir sind umkämpft. Es gibt einen Bösen und der will auf keinen Fall, dass unser Leben sich unterscheidet von denen unserer Nachbarn oder dass wir mit unserem Geld in unserer Zeit irgendwie anders umgehen als andere Menschen. Es gibt einen, der uns immer wieder in die Form pressen will, irgendwie, wie man so lebt in dieser Welt, aber nicht, wie man lebt, wenn man Gottes Liebe im Herzen hat. Wenn man sich gesandt weiß, wenn man weiß, dass Licht kommt und ich darf jetzt schon Licht sein und ich kann mich auch in dieser Dämmerung schon so bewegen von dem Licht. An die Epheser schreibt er dann, Kapitel 4, Vers 10, seid stark in dem Herrn, in der Macht eurer Stärke, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren dieser Welt, die über die Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Darum ergreift die Waffenrüstung Gottes und dann kommt die Waffenrüstung, da ist nichts dabei, mit dem man jemanden verletzen könnte, gar nicht. Ein Christ, der meint, er könnte auf andere draufschlagen. Ein Christ, der meint, er könnte andere beurteilen und sich über sie stellen, der hat bestimmt gerade die Waffe des Lichts aus der Hand verloren. Der ist stolz. Die Waffen des Lichtes beschreibt Paulus dann hier, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, beschuht an euren Füßen mit dem Evangelium des Friedens, vor allen Dingen zieht aber an den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile auslöschen könnt, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das sollen wir anziehen, Wahrheit. Wahrheit heißt Zuverlässigkeit. Was wir sagen, das meinen wir auch und was wir sagen, das halten wir auch. Wahrheit ist Liebe mit Worten. Gerechtigkeit sollen wir anziehen. Was ist gerecht? Wie werde ich dem anderen Menschen gerecht? Wie werde ich in meinem Leben Christus gerecht? Das ist Liebe in Taten. Wir sollen Menschen sein, die sich versöhnen mit anderen, die Gottes Versöhnung annehmen, die anderen nicht verurteilen und uns abgrenzen von anderen. Wir sind Menschen, die überwinden Gräben, die suchen Frieden mit jedermann. Glauben sollen wir anziehen, vertrauen, Gott vertrauen und so handeln und leben, diese Freiheit in Anspruch nehmen und mit dem Geist rechnen, mit seinem Reden und seinem Leiten. Paulus hat den Wecker gestellt. Es kann doch nicht sein. Die Nacht ist vorgerückt, es ist dunkel. Es gibt Elend auf dieser Welt, Leid auf dieser Welt, aber das Licht kommt. Das Licht kommt immer näher. Es kann doch nicht sein, dass ihr liegen bleibt und schlaft. Steht auf, legt ab, zieht an. Adventszeit, das war am Anfang, als es begann, 3., 4. Jahrhundert, haben Christen angefangen, erst an manchen Orten, dann immer mehr in der ganzen Kirche, dass man die Wochen oder die Tage vor Weihnachten als Adventszeit erlebt hat. Und damit meinte man, sich zu besinnen, sich auf die Ankunft Gottes freuen, zu wissen, dass das Licht kommt in die Finsternis hinein. Dunkel und Licht gehört immer zur Adventszeit. Nicht zu leugnen, wo es dunkel ist, sondern das mal zulassen in dieser Zeit, mal ganz viel anderes lassen. Die haben gefastet, die ersten Christen dann in dieser Zeit, um ganz mal bei sich und bei Gott zu sein und das Dunkel mal zuzulassen, nicht wegzulaufen, nicht zu leugnen und genauso wenig das Licht zu leugnen und das Licht zuzulassen, das auch schon da ist. Und sich in diese Spannung reinstellen, in dieser Welt, bin ich jemand, der weiß, wer das Licht bringt. In diese Spannung sich reinstellen, von Gott noch etwas zu erwarten. Für diese Welt. Wo bin ich eingeschlafen? Wo gehe ich hin in meinem Dunkel? Wie lange schlafe ich schon? Wo leugne ich die Nacht? Und will es nicht zulassen und will lieber im Bett bleiben und mir die Decke über den Kopf ziehen. Wir singen gleich ein Lied von Jochen Klepper. Eine berührende, auch dramatische Biografie. Jochen Klepper, 1903 geboren, war immer ein schwaches, kränkliches Kind. Er hat von Jugend an Probleme gehabt mit Migräne. Jochen Klepper weiß also, was Nacht bedeutet, allein schon durch sein Aufwachsen. Er hat das Adventlied geschrieben nach diesem Text von Paulus: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Jochen Klepper hat angefangen, Theologie zu studieren. Er schafft es nicht kräftemäßig, nicht irgendwie sich auf das einzulassen. Er wird Schriftsteller zum Entsetzen seiner Eltern. Und noch viel schlimmer, dieser sensible, auch schwermütige Mann heiratet 1931 eine 13 Jahre ältere Frau. Das ist noch normal, aber es war eine Jüdin, eine Witwe, eine Jüdin. Die ganze Familie bricht mit ihm. Der Vater vorne an, evangelischer Pfarrer und totaler Antisemit. Freunde brechen mit ihm und legen ihm nahe, er soll sich scheiden lassen. Sein Verlag, der Ullstein Verlag in Berlin, kündigt ihm. Er veröffentlicht nichts mehr von ihm. Auch genauso der Berliner Rundfunk, wo er gearbeitet hat, schmeißt ihn raus, mit der Jüdin verheiratet. Er nimmt das alles in Kauf. Am 18. Dezember 1937 schreibt er dann das Lied, was wir gleich singen werden. Vor dem Krieg noch ist es gelungen, eine der Stieftöchter ins Ausland zu bringen. Für die Frau, für seine Frau Hanni und für die andere Tochter ist es zu spät. Es gibt keinen Weg mehr. Die Gestapo ist lange aufmerksam geworden auf diese Familie. Sie werden verhört. Und am 10. Dezember 1942 erfahren sie, dass sie auf der Liste stehen des nächsten Zuges zum Konzentrationslager. Und am 11. Dezember, einen Tag später, nehmen sie sich das Leben. Jochen Klepper, seine Frau Hanni und die Stieftochter. Und Jochen Klepper schreibt vorher in sein Tagebuch: Über uns steht das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben. Dunkel und Licht gehört zur Adventszeit und beides zuzulassen. Sich nicht zu vertrösten durch ein bisschen Tannenduft, sondern die Gelegenheit wahrzunehmen, bei sich zu sein und bei Gott zu sein. Und sich mal zu fragen, schlafe ich noch? Bin ich aufgewacht? Wo schlafe ich? Wie spät ist es auf Gottes Uhr? Was soll ich ablegen? Was soll ich anziehen? Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Das singen wir jetzt.
Und das war der Gottesdienst am Mönchenberg.